Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
Alles, was du nicht seit Geburt an mitgegeben bekommen hast, sondern was sich jetzt erst im Leben verändert hat, kannst du auch wieder rückgängig machen. Die Diagnose bekommen wir vom Arzt. Der Arzt sagt immer noch, mit Ernährung können Sie nichts machen. Also das Gleiche wie vor 15 Jahren, wo ich immer wieder denke, Aber alles, was wenn es in den psychischen Bereich geht, so, dann, das ist halt dann schon nicht mehr so einfach. Blähungen war ja eins meiner Riesenthemen. So deswegen, also das war immer eine Horrorvorstellung, nicht nur wegen der Blähung vor allem, aber eben auch generell das Thema Toilette, Stuhlgang und so weiter. So mit einer Darmerkrankung ist das für jeden sehr wahrscheinlich nachvollziehbar.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich meine Co-Autorin Claire König. Wir haben nämlich vor 4 Jahren dieses Buch zum ersten Mal gemeinsam herausgebracht. Inzwischen gibt es eine zweite Auflage. Und wir haben uns 3 Jahre lang nicht gesehen. Deshalb war das jetzt ein schönes Wiedersehen. Und ja, vielleicht Claire, für alle diejenigen, die nicht die Folge 3 oder 4, wo du dich vorgestellt hast, kennen, vielleicht könntest du nochmal deine Geschichte vorstellen.
Ja, meinst du, das war Folge 3 oder 4? Ich glaube, das war schon viel später. Du warst schon bestimmt ein Jahr mit dem Fleischzeit-Podcast am Start. Anyway, auf jeden Fall ist die Folge 5 Jahre her, wo ich im Podcast war. Genau, also mein Name ist Claire, ich komme aus dem Mecklenburgischen ursprünglich, habe aber lange in Düsseldorf gewohnt und bin jetzt seit 3 Jahren dauerhaft reisend, also ohne festen Wohnsitz. Und meine berufliche Laufbahn hat mich zu allem Möglichen geführt, also von Vertrieb über IT, über, auf jeden Fall bin ich seit 6 oder 7 Jahren mittlerweile auch im Bereich Darmgesundheit unterwegs, weil meine eigene Gesundheitsgeschichte mich da ja hingebracht hat. Also ich habe ja 15 Jahre lang mit dem Morbus Crohn auch zu kämpfen gehabt und habe alles gemacht, was die Schulmedizin empfiehlt, mit natürlich mäßigem Erfolg, und habe mich dann eben auf den eigenen Gesundungsweg gegeben und habe meine Gesundheit selbst in die Hand genommen. Und genau, das ist jetzt halt, also ich würde sagen, richtig gestartet damit bin ich wahrscheinlich schon vor 10 Jahren ungefähr, aber ja, deswegen, das ist jetzt meine Passion. Ich helfe also anderen Menschen ebenfalls mit ihrer Gesundheit, das in die eigene Hände zu nehmen und erfolgreich und glücklich leben zu können. Und ja, da bin ich ganz froh drüber. Also ich habe immer Menschen bewundert, die sagen, sie sind dankbar für ihre chronischen Erkrankungen. Aber mittlerweile muss ich das genauso sagen, weil sonst wäre ich heute nicht hier.
Genau. Ja, schön. Also wir zwei, wir haben uns natürlich ein bisschen anders jetzt entwickelt in den letzten Jahren. Während ich ja etwas stärker bei Carnivore geblieben bin, also ich bin an und für sich immer noch am liebsten immer Carnivore, hat sich das bei dir schon etwas anders entwickelt. Vielleicht könntest du mal sagen, wie unterscheidet sich auch deine Ernährung von heute zu deiner Ernährung von damals, als du eben den Morbus Crohn erstmal ja in den Griff bekommen musstest?
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil es ja, wie gesagt, es war ja ein langer Weg. Also meine Gesundungsphase ging ja wirklich über viele Jahre, und Carnivore war ich wahrscheinlich so 2 Jahre lang. Und ich glaube fast, dass ich gar nicht das so lange hätte machen müssen, aber ich fand es einfach irgendwie super bequem und super einfach und verträglich. Also für mich war das gar kein Verzicht mehr, es war einfach für mich eine völlig normale, natürliche Ernährungsweise. Jeden Tag Hackfleisch und Eigelb. Yes. Ne, so. Genau, also von daher, meinst du zum Anfang, wo ich Morbus Crohn bekommen habe oder wo ich dann die Ernährung geändert habe, oder wann meinst du?
Nein, also wir stehen jetzt praktisch bei dem Punkt, du hast Carnivore gemacht, wie du sagst, Hackfleisch und Eigelb, und jetzt hast du aber dann doch irgendwann begonnen, Stück für Stück anderes hinzuzunehmen. Einfach das auch nochmal zu beschreiben.
Genau, also ich habe, glaube ich, irgendwann angefangen mit Obst. Also ich habe angefangen, Apfel oder Birne, ich habe, glaube ich, mit Apfel und Birnen Pfannkuchen angefangen, also Pfannkuchen ohne Mehl natürlich. Und das war so die ersten Obststücke. Das heißt, immer Obst, immer nur in der Pfanne sozusagen gegart und nie roh. Und dann habe ich mich irgendwann mal beim Schneiden schon getraut, so kleine Stückchen roh zu essen. So, das war wirklich aufregend, das weiß ich noch. und habe dann später natürlich dann auch Banane gegessen. Und später irgendwann habe ich Croissant mir einmal die Woche erlaubt, aber nur das beste Croissant von dem Biobäcker natürlich, mit ordentlich Butter nochmal drauf. Also ich habe wirklich das sehr langsam über einen sehr langen Zeitraum gemacht, ja. Und heute stehe ich da und, also ich würde schon sagen, dass das immer noch sehr animal-based ist, ne? Also ich esse trotzdem jeden Tag mein Fleisch, mein Hackfleisch oder Steak, also Rind. Ich esse jeden Morgen mein Bananenfrühstück, mein Bananenrührei als Frühstück, sprich Bananen und Eier und Kollagen und alles zusammengemixt und wie man halt ein Rührei auch zubereitet. Das geht schnell, das hält lang an, das schmeckt mir. Ja, aber ich kann auch wieder Brot essen, ich kann, wie gesagt, Eier essen. Ich konnte ja nichts essen zu dem Zeitpunkt, ne? Als ich, bevor ich mit Carnivore angefangen habe. Ich konnte kein Obst essen, keine Eier, keine Milchprodukte, kein Brot, nichts. So, und das kann ich alles wieder essen. Also ich würde sagen, dass meine Tage überwiegend wirklich aus dem Bananenrührei und dem Hackfleisch und viel anderes Obst dann noch, so Mango oder so, besteht. Und dann eben auch entweder mit Brot und, also vor allem Sauerteigbrot, und guten Käse und natürlich gute Butter. Oder ich koche mir eine Zunge, eine Rinderzunge und nehme die dann als Aufschnitt her. Oder ich mache mir meine Leberpastete selber. Also ja, ist schon immer noch sehr tierisch basiert, aber eben mit Einfluss von anderen Nahrungsmitteln.
Ja.
Und es geht gut.
Ja, und nachdem wir letzten Freitag beim Bauernmarkt waren und ich ja dem Gemüsehändler, dessen bester Kunde ich mal war zu Keto-Zeiten, und er hatte mich jetzt, glaube ich, 6 Jahre lang nicht gesehen. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Also habe ich dann Salat gekauft und noch eine Zucchini. Der Salat landete jetzt doch nach 3 Tagen im Müll. Claire hat ihn also auch nicht gegessen und die Zucchini, die wartet immer noch im Kühlschrank drauf. Das heißt also, du bist schon eher obstlastig, ja, als gemüselastig.
Ja. Also mit Gemüse brauchst du mir nach wie vor nicht kommen, ne? Also ja, natürlich, wenn ich irgendwie mir einen Burger mache, dann tue ich mir auch ein Salatblatt drauf, und ich hätte theoretisch auch das war ja ein guter Wildkräutersalat, den du gekauft hast, so, das war ja schon jetzt nichts Schlechtes. Habe das auch früher gern gegessen, aber ich bin da, glaube ich, sehr intuitiv mittlerweile unterwegs, und das hat mich jetzt einfach nicht gerufen. So, habe den jeden Tag im Kühlschrank gesehen, also bin ja seit ein paar Tagen hier und habe gedacht, naja, okay, vielleicht morgen, ne?
Ja, genau. Naja, okay, wir hoffen, die Zucchini, die wird vielleicht noch verwendet. Ja, vielleicht auch. Du bist ein super Beispiel für die Leute, die eben eine Zeit lang streng Carnivore machen und dann doch auf Animal-Based gehen und sich wieder öffnen. Die Frage ist, was sind jetzt so die größten Herausforderungen nach so einer erfolgreichen Phase Carnivore auch wieder anderes mit hineinzunehmen?
Das ist eine wichtige Frage, ne? Also erstmal muss ich ja sagen, dass ich wahrscheinlich, glaube ich, muss ein bisschen ausholen dafür. Denn also 2 Jahre Carnivore und eben auch davor, ich hatte ja auch eine ketogene oder Low-Carb-Phase und so weiter und auch viele andere Sachen ausprobiert. Das heißt, in meinem Kopf war also auch ganz tief verankert, okay, das Lebensmittel schlecht, das Lebensmittel auch schlecht, das ist noch schlechter und so weiter. Ja? Also ich hatte definitiv bestimmte Lebensmittelgruppen so per se schon mal schlecht kategorisiert. Und das Mindset muss man dann natürlich auch mitnehmen, weil in dem Moment, wo du dann hergehst und sagst, okay, ich esse jetzt wieder Obst oder ich esse wieder Getreide, hast du natürlich trotzdem im Hinterkopf, das ist aber eigentlich schlecht. Mhm. Und dieses, das ist aber eigentlich schlecht, das ist ja, das ist ja jetzt dann nicht das Lebensmittel selbst, sondern das ist ja Kategorie Psyche. Das ist ja, sind ja meine Gedanken, mein Mindset, was mich ja mit beeinflusst. So, und das ist mir relativ früh klar geworden, dass das irgendwie eine große Rolle spielt. Und dann habe ich also schon auch immer versucht, okay, wie komme ich jetzt davon weg? Jetzt habe ich ein Buch geschrieben, jetzt habe ich das alles recherchiert, jetzt weiß ich über das Gluten und über die Phytinsäure und über die ganzen anderen Antinährstoffe. Oh Gott, was mache ich jetzt damit? So, deswegen, also erstmal sich das überhaupt bewusst zu machen, dass man natürlich ein Wissen, ja, sich erarbeitet hat und das auch nach wie vor hat, aber das ist natürlich eine Ernährung, also dass Ernährung sich im Laufe der Zeit oder des Lebens auch verändern kann und dass natürlich auch die Toleranz gegenüber vielleicht bestimmten Antinährstoffen sich auch verändert. So, gerade wenn natürlich der Darm kaputt ist oder angeschlagen oder, ne, wie auch immer man das benennen möchte, und dann halt eine Gesundung erfährt, so, dann ist natürlich eine höhere Toleranz gegeben. So, deshalb muss man sich dann natürlich auch bewusst machen, dass das dann, nur weil ich jetzt weiß, dass Gluten jetzt per se schlecht ist, aber das vielleicht nicht schlecht ist, wenn ich das vielleicht nur einmal die Woche esse. Also ich habe bewusst dann wirklich gesagt, okay, ich esse es jetzt wirklich nur einmal die Woche. Da habe ich schon gemerkt, ne, so ist natürlich lecker, so ein Croissant, das möchte ich jetzt gerne öfter essen. Und dann wurde es wirklich zweimal, dreimal die Woche, jeden Tag. Und dann habe ich immer wieder auch gemerkt, okay, wir rudern jetzt mal langsam zurück. Und ich habe das wirklich über einen Zeitraum von 1-2 Jahren gemacht, bis ich dann nachher mich getraut habe, auch Dinge wirklich wieder noch viel mehr regelmäßiger zu essen. Also deswegen, also das ist so der größte Punkt, wo ich sage, A, langsam und B, das wirklich die innere Haltung, die innere Einstellung dazu auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Und halt sich gewiss sein, dass eine Ernährung nie fürs ganze Leben angepasst wird. Also das ist ja sowieso was, ich glaube, viele Menschen denken, oh Gott, die carnivore Ernährung, dann muss ich das ja für immer und ewig machen. So, nee, musst du nicht. Es ist eine perfekte Eliminierungsdiät. Manche Menschen machen das länger, manche machen es nicht länger. Das darf ja auch jeder für sich entscheiden und das auch immer wieder neu austesten. Aber auf jeden Fall, wenn man von da weggeht, langsam. Und das ganze andere, was einen auch noch so in seinem Leben beeinflusst, weil unser Leben besteht ja nicht aus Ernährung allein, das eben auch nicht vergessen.
Ja, gibt es also auch typische Fehler, die du jetzt bei Leuten siehst, die jetzt sich immer mehr Lebensmittel hinzunehmen wollen, von Carnivore wegkommen wollen?
Ja, also natürlich der Umkehrschluss, ne? Zu viel, zu schnell und vielleicht auch die falschen Sachen. Mhm. Also ich auch heutzutage werde ich jetzt nicht hergehen und Unmengen von Hülsenfrüchten oder Kohl oder solche Sachen essen. Also wie gesagt, man kann auch wirklich schon sagen, Gemüse mache ich eher einen Bogen. Ne? Auch viel gewürzte Sachen, natürlich klar, auch verarbeitete Lebensmittel und so weiter, da mache ich natürlich weiter einen Bogen drum. Aber das ist wirklich einer der Punkte, wenn ich wieder anfange, Sachen einzuführen, würde ich immer darauf achten, dass diese Sachen per se leicht verdaulich sind. Ne? Also jetzt keine Rohkost, sondern vielleicht fange ich mit, wonach es mich wahrscheinlich auch am meisten gelüstet. Vielleicht habe ich Lust auf Reis. Ja? Vielleicht habe ich Lust auf einen Apfelmus, den ich dann vielleicht zu meinem Ei esse oder zu meinem Hackfleisch. Und da würde ich halt auch drauf hören, so ein bisschen auf das körpereigene Gefühl wieder so ein bisschen drauf zu hören. Und dann halt auch so, wie ich es gemacht habe, ne? So kleine Mengen, langsam, mit Abständen. Das ist ganz wichtig. Und auch da wieder, und wir hatten das gestern auch ich durfte bei deinem Coaching-Call dabei sein, ne? Wo auch eine gesagt hat, sie weiß genau, sie verträgt diese ganzen Lebensmittel alle, es war alles in der Carnivore-Riga, außer an dem einen Tag, da hat sie die dann plötzlich alle kombiniert und dann ging es ihr am nächsten Tag schlecht und sie hatte jetzt wieder einen Schub, also bei Colitis. Woraufhin ich dann auch gefragt habe, so, okay, war denn sonst noch was los an dem Tag, wo sie direkt auch sagte, ja, da war Stress und ich weiß und das ist mein Thema und so. Es sind nie die Lebensmittel allein. Wenn du da Einfluss hast von, die Familie war zu Besuch oder du hattest Streit mit dem Partner oder mit den Kindern oder das Umzug oder im Job oder wie auch immer, so, das beeinflusst uns halt. Und der größte Fehler wäre dann halt zu sagen, oh, jetzt habe ich einmal den Apfel gegessen, der Apfel ist schuld, es ist mir nicht bekommen. Obwohl eigentlich noch was anderes mit beteiligt war.
Ja. Vor allem, wenn man ja auch sieht, das haben wir bei dem Professor Amon auch gehört, diese Autoimmunerkrankungen, natürlich ist ein Leaky Gut eine Ursache, aber der Auslöser, dass es wirklich ausbricht, dieses Leaky Gut kommt ja normalerweise nicht von einem Tag auf den anderen, aber diese Autoimmunerkrankungen kommen manchmal schon von einem Tag auf den anderen. Und dieses Ausbrechen hat eben ganz oft psychische Auslöser einfach auch.
Ja, das ist ja das, was ich jetzt auch im Laufe der Jahre in der Arbeit mit meinen Klienten sehe. Ne? So, das ist bei den meisten. Also klar, manchmal hat man noch den Fall, dass Menschen irgendwie eine Lebensmittelvergiftung hatten. Ne? Aber auch da, in der Regel hast du halt mehrere Komponenten, die zusammentreffen und dann läuft das Fass halt irgendwann über. Ja, also der Leaky Gut war vorher schon da oder die Fehlbesiedlung im Darm oder das Ungleichgewicht im Mikrobiom halt. Meistens auch beides. Ne? Und dann kommt halt noch ein psychischer Stress, welcher Art auch immer, on top und dann ist Feierabend erstmal, genau.
Deshalb das Programm, was du ja im Moment hast, mit dem Danny, schubfrei, 1, 2, 3 schubfrei, da tut ihr also die Dreieinigkeit von Ernährung, Psyche und Physis betrachten. Bei dir ist es natürlich in deinem Tag auch inzwischen voll integriert. Dafür bewundere ich dich ja so sehr.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Ich dachte, ich nerv dich damit.
Nee. Genau. Wie sieht denn da ein Tag aus, an dem du alle drei Bereiche bewusst bedienst?
Also, ich stehe auf, dann meditiere ich erstmal 3 Stunden, dann mache ich 5 Stunden Yoga. Nein. oh Gott. Ich glaube, für mich ist das so schon, ich habe das schon so verinnerlicht, dass ich das gar nicht als bewusste Routine wahrnehme. Ich habe halt gelernt, dass ich wahrscheinlich ein Mensch bin, sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Also ich bin ein Mensch. Ich brauche halt ein bisschen mehr meine Ruhe und meine Privatsphäre und einfach, ne, Raum und Zeit, um mit mir zu sein und meine Batterien aufzuladen sozusagen. Also wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich genieße das dann auch, aber gleichzeitig merke ich auch, wie ich dann einfach sehr im Außen bin. Also es ist, als ob ich einfach mich selbst nicht mehr so wahrnehme und höre und fühle. Und deswegen brauche ich dann halt Rückzug. So, deswegen, das alleine hilft mir schon sehr. Das heißt, ich lasse den Morgen in der Regel ruhig angehen. Ich gucke halt, wenn ich dann morgens aufstehe, dass ich erstmal ein Glas Wasser trinke, dass ich rausgehe, ein paar bewusste Atemzüge nehme, dass ich ins Licht schaue, vielleicht sogar barfuß gehe. Also je nachdem, wo ich bin, was für Gegebenheiten das dann halt auch sind. Aber da habe ich schon mal diverse Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? So, Licht, barfuß, wie Erdung halt, ne, so Atemzüge, also Nervensystem und also einfach sich bewusst wahrnehmen. Ich mache immer noch den Fehler oder eben nicht, also es gibt viele, die sagen, es ist nicht gut, gerade für Frauen, direkt auf nüchternen Magen den Kaffee zu trinken, aber ich trinke mittlerweile mit viel Milch und mit Gelatine und mit Honig, so das, also keinen schwarzen Kaffee, aber ich esse dann eben auch zeitnah. Generell schaue ich, dass ich wieder halbwegs regelmäßig esse. Also ich hatte ja auch Phasen, wo ich dann nur 1 oder 2 Mahlzeiten am Tag hatte. Und mittlerweile bin ich dann doch eher wieder bei 3, manchmal sogar 4, je nachdem. Na, aber dass dann nicht zu lange Pausen dazwischen sind. Das merke ich manchmal, dass mir das dann irgendwie auch Stress macht, wenn das jetzt mehr als 5 Stunden sind. Ich kann das immer noch locker, ne? Und trotzdem fühlt es sich dann nicht gut an. Genau, ich gucke, dass ich auf meine 7000 Schritte pro Tag komme. Mindestens eher, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich gucke, dass ich ganz gut schlafe und vor 23 Uhr ins Bett gehe. Naja, und ansonsten halt, ne, wann immer irgendetwas ist, was mich belastet, emotional, dann gehe ich da halt rein. Okay, dann gucke ich, okay, warum stresst mich das jetzt? Warum hat mich jetzt die Situation mit dem Menschen geärgert? Was geht in mir vor? Wie fühle ich mich gerade? Wie alt fühle ich mich? Welche Emotionen nehme ich da wahr? Habe ich jetzt ein Bedürfnis, was in mir nicht erfüllt wurde? Erinnert mich das an Situationen, die ich von früher schon kenne? Und ja, das sind solche Fragen, die ich mir halt dann stelle, um da für mich mit ins Reine zu kommen. Und manchmal hilft es auch schon. Also, was ich dann, wenn das nicht hilft, wenn ich zum Beispiel viel Wut spüre oder dann mache ich mir laute Musik an, entweder per Kopfhörer oder, ne, auf dem Laptop, und dann tanze ich eine Runde durch die Bude. So, also das sind so einfache Sachen, die in meinem Leben einfach Bestand haben, ohne dass ich das als Routine sehe, die ich so machen muss, sondern das kommt ganz natürlich.
Ja, also schön, das bewundere ich an dir auch, dass du eben diese Fähigkeit hast, dich da eben so zurückzuziehen und immer wieder auf deinen Körper zu hören. In meiner Situation natürlich mit 3 Kindern und bis vor kurzem hatte ich ja noch eine Dreiviertelstelle als Lehrerin und dann noch das Carnivore, da ist es natürlich praktisch zeitlich gar nicht möglich, aber ich wünsche mir das jetzt auch, dass es jetzt alles ein bisschen ruhiger wird. Genau, aber du
hattest ja auch nach dem Programm gefragt, ne? Das ist natürlich auch wirklich das Ergebnis meiner langen Gesundungsreise und der Zusammenarbeit mit Danny und dem Kreieren des Schubfrei-Programms, weil ich natürlich, natürlich habe ich früher schon durch die Yogaschule Atemtechniken kennengelernt, Meditation und so weiter, so, aber was das halt auch alles bedeutet, also was das halt wirklich auf verschiedenen Bereichen im Körper macht, das habe ich natürlich jetzt auch durch die Arbeit in den letzten Jahren überhaupt erst so richtig begriffen. Das heißt, das ist ja klar, dass das dann auch nochmal tiefer sickern konnte und irgendwie einen anderen Stellenwert hat in meinem Leben. Aber ja, also ich bin seit Jahren ja nicht mehr berufstätig in dem Sinne, dass ich nirgendwo hinfahren muss und mir meinen Tag relativ flexibel einteilen kann. Und natürlich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ich irgendwie berufstätig bin, irgendwo hinfahren muss und 3 Kinder habe oder wenn, wie ich, mir das Leben schön machen kann, so ungefähr. Also ich arbeite schon auch, aber wie gesagt, ich bin da flexibel in der Gestaltung. Ja,
ja, und du hast eben diesen einen ganz besonderen Lebensstil. Deshalb haben wir uns auch 3 Jahre lang nicht gesehen, weil du warst praktisch nicht greifbar. Wo warst du denn die letzte Zeit?
Naja, das klingt ja so. Nein, also ich glaube, da gab es schon andere Gründe. Genau, also ich bin seit 3 Jahren ja dauerhaft reisend. Und hole jetzt sozusagen alles nach, was ich früher nicht konnte. Also Reisen war ja für mich früher ein Unding. Also schon, ich weiß noch, dass ich, als ich mit meinem Freund vor 9 Jahren zusammengekommen bin und wir die ersten Urlaube gemacht haben, das war immer, das war nicht nur das für mich, sondern auch die Mitreisenden nicht so angenehm. Also Blähungen war ja eins meiner Riesenthemen. So deswegen, also das war immer eine Horrorvorstellung, nicht nur wegen der Blähung vor allem, aber eben auch generell das Thema Toilette, Stuhlgang und so weiter. So mit einer Darmerkrankung ist das für jeden sehr wahrscheinlich nachvollziehbar. Und deswegen, ich hole das alles nach und habe mich irgendwann dazu entschieden, mich einfach komplett aus Deutschland abzumelden und kann mir erlauben zu reisen, indem ich halt viel House-Sitting mache, sprich ich gehe in andere Länder, in andere Menschen Häuser und passe auf deren Haus und Tier auf. Also meistens ins Hund oder Katz. Manchmal haben wir auch Hühner oder Pferde oder irgendwas dabei. Und so bin ich schon in alle möglichen Ecken gekommen. Also jetzt England, Spanien, Frankreich ist jetzt sehr naheliegend, aber ich war zum Beispiel jetzt auch in Australien oder in Kanada. Und ja, das ist... erfüllt mich halt gerade sehr, ne? Nicht nur, weil ich eh so ein Tierliebhaber, so eine Tierliebhaberin bin und einfach gern mit Katzen oder Hunden halt auch zusammen bin, sondern weil ich halt auch wirklich so in Gegenden komme, wo du als Tourist normalerweise eher nicht hinkämest, also wobei auch manchmal schon, aber ja, ich kann auf jeden Fall in Ecken leben und schauen, wie sich's da lebt und vielleicht hoffentlich irgendwann mal auf Basis diesen entscheiden, ob ich auch irgendwo anders leben möchte, aber... schauen wir mal.
Ja. Ja, und du bist ja dann, wenn du auch öfter auf Reisen bist, dann musst du auch unterwegs essen. Was machst du denn dann? Wie isst du unterwegs?
Das ist irgendwie so gar kein Problem mehr für mich. Also das finde ich auch faszinierend. Ich war zum Beispiel auch in Japan und Bali unterwegs. Da habe ich jetzt kein House-Sitting gemacht, aber ich war sogar auf einer Kreuzfahrt für 2 Wochen, um mich mit anderen digitalen Nomaden zu verbinden. Das heißt, es war eine Phase von 2 Wochen, also 1,5 Monaten oder fast 2 Monaten, würde ich sagen, wo ich mich fast nicht selbst versorgen konnte, sondern nur essen gehen musste oder halt auf dem Schiff so Buffet und so weiter. Und also Buffet, natürlich gehe ich dann her und greife zum Fleisch, was nicht in Soße getränkt ist. Oder gehe her und lass mir frisches Rührei machen. Oder guck halt, was ist jetzt das Sauerteigbrot und Käse und Butter so ungefähr. Also ich versuche immer die simplen Sachen zu nehmen, wo ich mir relativ sicher bin, dass da eben nicht zu viel an irgendwelchen Zutaten dabei sind, die ich nicht möchte. Die Frage war, wie ich mit dem Essen überall klarkomme, was ich so mitnehme.
Genau, auf Reisen, auch so dieses, wenn du jetzt zum Beispiel einen Flug hast und du weißt, du bist da recht lang unterwegs, nimmst du dann auch irgendwas mit?
Ja, ich nehme immer was mit. Also ich habe immer irgendwas zu essen dabei, weil ich kann mir mittlerweile, wie gesagt, auch irgendwie mal irgendwo hier was kaufen und so weiter, aber meistens bin ich sowieso nicht zu geizig, aber wenn ich mir überlege, was man am Flughafen für ein Brötchen bezahlt oder ein Salami-Brötchen, also deswegen, also ich nehme ein kaltes Steak mit. Also ich nehme meistens Fleisch mit, Obst und oder eben auch Stulle, also Brot, ne, mit Käse oder so. Ich habe auch schon Leberpastete mitgenommen, das nehmen sie mir dann am Flughafen gerne ab. Oder ich, also ich, im Prinzip nehme ich alles mit, was ich sonst auch zu Hause esse. Ich habe hier so einen Thermosbecher, aus dem ich sonst auch esse und nicht nur trinke. Ich nehme irgendwelche Glasbehälter, also irgendwelche leeren Glas, Gläser, wo man Obst oder irgendwas drin kauft, ne, die man sonst wegschmeißt, die nehme ich dann zum Transportieren und ich nehme alles mit, alles, was ich sonst auch so esse. Also das geht gut.
Okay, super. Und wenn du in anderen Regionen bist, findest du dann auch immer gute Quellen an Fleisch und Milchprodukten? Gibt wahrscheinlich Unterschiede?
Ja, das ist natürlich ein Aspekt. Ich musste für mich irgendwann halt entscheiden, dass ich eben 5 Grade sein lassen muss, ne? So, also je nachdem, wie lange ich irgendwo bin, mache ich mir natürlich mehr oder weniger Mühe, um wirklich zu gucken, wo kriege ich jetzt eine gute Qualität her. Also Ich suche immer einen Fleischer auf, da fängt schon mal an. Also im Supermarkt kaufe ich kein Fleisch so. Ich versuche immer einen Supermarkt einen Fleischer aufzusuchen. Und wenn ich länger irgendwo bin, dann versuche ich auch einen Bauern aufzusuchen. Sei es jetzt für Eier oder für Fleisch oder für Milch, wobei ich gar nicht so viel Milch mehr trinke. Ich versuche dann auch meistens noch einen super Biomarkt, einen Biomarkt halt aufzutun. In Australien hatte ich Jersey Raw Milk in einem Biomarkt, habe ich entdeckt, ne? Wo ich natürlich total Feuer und Flamme war. So deswegen. Aber ich sag mal, die Grundnahrungsmittel, Obst, eine gute frische Milch, also ob jetzt roh oder einfach nur ein bisschen pasteurisiert, Eier, ein Sauerteigbrot und natürlich Rinderhackfleisch und Butter kriege ich überall auf der Welt. Ist so.
Okay, ja, das ist ja super. Und mit Restaurantbesuchen und Einladungen, wie gehst du jetzt da um, ohne jetzt da irgendwie Stress zu haben?
Also wie gesagt, auf Bali war ich einen Monat und das Essen dort ist wirklich... ist super, aber das ist natürlich eigentlich auch gar kein balinesisches Essen mehr. Also das ist total touristisch, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Aber ich war jeden Tag essen, sehr gut für relativ, also verhältnismäßig günstig natürlich. Aber das ist genau das Gleiche. Ich esse dann halt irgendein Eiergericht morgens und mittags esse ich dann irgendwas mit Fleisch oder eine koreanische Suppe, die sich, glaube ich, Pho ausspricht, also Pho geschrieben. Hatten die dann im einen Restaurant auch wirklich mit Knochenbrühe und grasgefüttertes Weiderind und so weiter stand dann auch dabei. Wann immer ich kann, achte ich natürlich auf Qualität, wann immer. Also dass ich irgendwie zum Italiener oder Pizza essen gehe oder so, das passiert nie, habe ich auch keine Gelüste nach. Ich weiß, ich war einmal auf Bali mit jemandem essen und sie war es wiederum Vegetarierin oder ja, ich glaube Vegetarierin und wir waren bei so einem indischen Restaurant und ja, das fand ich dann auch nicht. Also ich hatte halt ein paar Blähungen danach. Ich meine, das ist das Schlimmste, was passiert, wenn irgendwie zu viel Gewürze oder Soßen oder was ist. Ich kriege halt einen Blähbauch oder einen Tag. Also ich fühle mich dann halt danach nicht so wohl und möchte lieber für mich sein und niemanden mit meinen Gerüchen belästigen, sage ich mal. Aber das ist alles, was passiert. Ja, das kann ich handeln. Und ansonsten ist das alles sehr gut verträglich gewesen. Und Japan sowieso, ne? Also das ganze frische Fisch und also Japan, ja.
Okay. Und hast du auch mal bewusst Ausnahmen gemacht?
Ja, aber das müsste ich jetzt überlegen. Also weil, wie gesagt, für mich gibt es ja nicht mehr dieses Strenge. Also das... Ich weiß noch, das ist bestimmt 4 Jahre her, dass ich mit meinem Freund zu seiner Familie an Weihnachten gefahren bin und dann habe ich mir vorgenommen, ich esse jetzt alles. Also von Sauerkraut über die Klöße, über Braten, alle Kuchen und Gebäcke und was die ist, eine polnische Familie, also da wird richtig aufgefahren, ne? Ich habe alles gegessen. So. Und das Einzige, was war, ich hatte halt Blähung. Und rate was, mein Freund, der ja nun keinen Morbus Crohn hat, hatte auch Blähung. Also von daher, ne, so, das ist halt, irgendwann muss man halt auch wirklich abwägen, ist das jetzt wirklich ein Symptom? Also, ne, also ich will jetzt Blähung nicht normalisieren, um Gottes Willen, aber trotzdem muss man ja unterscheiden, ist das jetzt ein Symptom einer schwerwiegenden Krankheit oder ist das etwas, was auch ja, gesunde Menschen vermeintlich halt auch haben nach bestimmten Lebensmitteln, so. Muss man halt abwägen, möchte ich das, kann ich das haben oder nicht und dann halt danach vorgehen, genau.
Ja klar, es gibt ja viele Leute mit Blähungen und ab einem gewissen Alter können sie es dann auch nicht mehr halten, dann hört man es auch. Das fällt mir oft auf, genau. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deiner Arbeit mit Klienten bei dem Schubfrei-Programm. Worauf sollten denn die Menschen eigentlich achten, wenn sie in euer Programm gehen und sich Unterstützung holen? Welche Erwartungen kann man denn haben an so ein Programm?
Also ich glaube, jeder Mensch, der mit einer chronischen Erkrankung oder generell chronischen Symptomen seit langer Zeit kämpft oder auch nicht seit langer Zeit, aber auf jeden Fall jeder Mensch, der sich sozusagen auf den Weg macht und sich auch dazu entscheidet, okay, ich hole mir jetzt Hilfe dazu und gehe den Weg nicht allein, da würde ich schon mal sagen, schon mal eine gute Entscheidung. Ja? Ich bin halt absolut überzeugt und es hat, wie gesagt, mich selbst, also sehe ich an meiner Geschichte als auch an der Geschichte von so vielen Klienten oder Programmteilnehmern, die wir jetzt schon haben. Es ist halt in der Regel nicht nur die Ernährung und Das ist auch nicht schlimm, wenn man erstmal mit der Ernährung anfängt. Das habe ich ja auch gemacht. Ne? Das macht ja jeder. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil das, was du auf dem Teller hast, das siehst du. Kann man anfassen, riechen, schmecken, fühlen. Ne? Aber alles, was so, gerade was, wenn es in den psychischen Bereich geht, so, dann, das ist halt dann schon nicht mehr so einfach. Und was kann man erwarten oder was würde ich empfehlen? Also wie gesagt, empfehlen würde ich in jedem Fall, sich Hilfe zu holen, weil es ist immer leichter für jemand anderes, Außenstehendes, objektiver für dich mit, na nicht zu entscheiden, aber dir sozusagen auf dem Weg behilflich zu sein, wenn es immer wieder an eine Weggabelung geht. Ne, man sagt ja auch so schön, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und es ist einfach super schwer. In dem Moment, wo du betroffen bist, wo du mit deinen Symptomen kämpfst, wo du dich mit neuen Themen auseinandersetzen musst und das dann noch in dein Leben integrieren musst, das ist viel. Ne? So, deswegen, das ist gar kein Zeichen von Schwäche oder Hilflosigkeit, wenn man sich da Hilfe holt. So, die Frage ist jetzt, ne, welche Art von Hilfe hole ich mir? Hole ich mir einen Coach? Trete ich in ein Programm bei? Und auch da, das ist individuell. Ich bin ja der Meinung, dass der Mix, also die Mischung aus beiden, eine super Sache ist, weil du auf der einen Seite eben individuell die Begleitung hast, also direkt, privat mit dem Coach und auf der anderen Seite halt den roten Faden in dem Programm und dann eben noch die Community. Weil gerade mit einer Darmerkrankung, was ja ein übelstes, schambelastetes Themen, ein ganzer Komplex, Themenkomplex ist, da spricht man ja nicht gern drüber. Und dieses Gefühl von, ich bin allein damit und es geht nur mir so und ich bin hier irgendwie eine Aussätzige, das kennen auch viele und das ist ein ekliges Gefühl. Und wenn du dann weißt, du bist nicht alleine auf deinem Weg, sondern du machst ein Programm, was hunderte andere Menschen auch gerade machen und ihr habt dann eine Plattform, wo ihr euch austauschen könnt und wo du dich mit allem, was dich gerade so beschäftigt, auch hinwenden kannst und schreiben kannst, das ist krass viel wert. Also das habe ich selber total unterschätzt. Ich kenne das ja auch von mir nicht damals. Ich bin ja komplett allein losgegangen. Aber das sehe ich halt. Ich weiß ja, was unsere Teilnehmer schreiben. Ich beantworte das ja auch zum Teil und deswegen, das ist super, super, super viel wert. Deswegen ist wirklich die Frage, was ist zu erwarten oder worauf muss ich achten? Ich würde mir halt die Frage stellen, was für ein Typ bin ich? Bin ich jemand, der lieber alleine sein Ding macht und kein Problem damit hat, eben einen Selbstlernkurs Stück für Stück mit Videos eben abzuarbeiten? Ne? Oder bin ich jemand, die doch deutlich mehr Connection mit anderen Menschen braucht und Austausch und Hilfestellung und Gespräche und so weiter? So, dann das ist schon mal eine gute Hilfestellung, in welche Richtung ich tendenziell gehen möchte. Und was ich halt immer ab sofort, also schon immer jetzt in den letzten Jahren empfehle, ist halt wirklich eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Und das ist ein abgedroschenes Wort, aber letztendlich ist es so. Und in dem Moment, wo ich halt sage, okay, ich mache jetzt nur eine Ernährungsumstellung und missachte alles andere, was in meinem Leben noch los ist, kann es sein, dass du eine absolute eine Verbesserung herbeiführst. Das ist ja auch erstmal für die meisten schon mehr als genug, ne, eine Ernährung umzustellen. Und gleichzeitig bin ich immer der Meinung, dass man dann eben die anderen Bereiche eben auch dazu betrachten sollte.
Genau, also diese Erfahrung habe ich auch. Das ist einfach, wenn man sich mit dieser Ernährung die ganze Zeit alleine beschäftigt, dass es halt einfach ein absoluter Tunnel ist und derjenige oft gar keine Ideen hat. Manchmal ist es auch so, dass man wirklich so lang schon in diesem Krankheitsthema drinsteckt und sich vielleicht auch zu sehr in die eine Sache hineinsteigert, zu sehr reinsteigert, wenn irgendwas, eben der Stuhlgang ein bisschen riecht, man fühlt die ganze Zeit da drauf, man fühlt die ganze Zeit in sich hinein, habe ich jetzt mehr Energie, habe ich jetzt weniger Energie und oh Panik und oder bekomme ich jetzt ein Kribbeln auf der Haut? Also oft ist es so, dass die Leute sich wirklich sehr, sehr reinsteigern. Und dann, das macht einen natürlich verrückt. Und da ist natürlich dieses Coaching unheimlich gut, dass man halt einfach einen Mentor hat, der halt nochmal eben ja, das objektiv betrachten kann. Das denke ich auch.
Ja, oder auch mit anderen Beteiligten. Ne? So, also wir haben zum Beispiel oft die Frage so, bin ich jetzt im Schub, ja oder nein? Und es gibt ja keine einheitliche Begriffsdefinition, was ist denn genau ein Schub, bei Crohn und Colitis? Mhm. Und jeder definiert das für sich anders. Das ist total spannend. Mhm. Aber du hast aber recht, also da hängen auch gleich mehrere Sachen da dran, ne, mit diesem, ich bin da total fixiert auf jedes kleinste Symptom, gerade wenn es auch um das Thema Stuhlgang geht. Und ich meine, es gibt ja Menschen mit Crohn oder Colitis, die kommen von 30 blutigen Stuhlgängen am Tag, kommen die jetzt hin zu plötzlich 3 Stuhlgängen am Tag. Und dann sind die vielleicht nicht geformt, ja, dann sind die immer noch von mir aus breiig. Und dann dann ist dann trotzdem der Anspruch da, dass sie jetzt sozusagen den goldenen Königsstuhl sozusagen hinlegen wollen, ne? Den Königstisch, also wirklich den geformten Bilderbuchstuhl sozusagen. Wo ich dann aber auch immer wieder sage, so Leute, du warst vor ein paar Monaten noch hier bei 30 blutigen Stuhlgängen. Ist das nicht ein Riesenerfolg? Können wir den auch bitte erstmal, statt sich dann noch mehr Druck zu machen und das muss aber so. Und dann sind wir wieder bei der Psyche, das ist wieder Stress. Ne? Mhm. Genau, deswegen, also das ist, da hängt extrem viel dran. Und ich meine, wir haben auch den Umkehrschluss. Ne? Wir haben auch Menschen, die sich sozusagen so sehr mit ihrer Erkrankung identifizieren, unterbewusst natürlich, weil zum Beispiel sie schon von klein auf an gelernt haben, wann immer ich krank bin, also ne, diejenigen, oder wann immer ich krank bin, dann kommt Mama angelaufen. Also dann kommt Mama, dann hat Mama Zeit, dann kümmert sie sich um mich. Und das kann sein, dass ich das so verinnerlicht hatte und im Unterbewusstsein festgesetzt hat, dass eben das Gefühl von, ich werde jetzt gesund und ich lasse diese Erkrankung los, mit einem Gefühl von Unsicherheit und Gefahr fürs Nervensystem und fürs Unterbewusstsein verbunden wird.
Ja, 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 genau.
Spannend.
Ja, spannendes Thema.
Ja.
Ja. Naja, aber genau, bevor ich dich jetzt morgen dann wieder verabschiede und du wieder in deine Welt reist, was ist jetzt so dein Ziel für die nächsten Jahre? Hast du da eins? Oder?
Ich hab kein Ziel. Also ich bin auch nicht so die Fünf-Jahres-Planerin. Ich lasse das ganz gut einfach alles so auf mich zukommen. Was ich natürlich trotzdem möchte, ist weiterhin das Thema Gesundheit und die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen. Und jetzt spezifisch natürlich für das Thema Darmgesundheit will ich schon noch weiter forcieren. Also das... Ich höre das jetzt immer wieder auch in Gesprächen mit Interessenten, in Erstgesprächen, dann, dass sie sozusagen, es kommt wirklich häufiger vor, immer häufiger vor, dass sie die Diagnose bekommen haben vom Arzt. Der Arzt sagt immer noch, mit der Ernährung können sie nichts machen. Also das Gleiche wie vor 15 Jahren, wo ich immer wieder denke, Und dann gehen die nach Hause und googeln und stoßen relativ schnell dann eben auch auf uns und unsere Geschichte. So, und deswegen, das ist mir halt nach wie vor ein Anliegen, da auch wirklich damit in die Welt zu gehen und das rauszutragen. Ich erlebe das auch immer wieder. Ich meine, wenn ich dann mit den Hunden, auf die ich gerade aufpasse, Gassi gehe und treffe jemand auf dem Spaziergang und dann fragt man halt, naja, warum machst du Urlaub nicht? Ich bin hier House-Sitting. Ach, das ist ja spannend. Ja, ich habe noch mein Online-Business, okay. Ach, was machen sie denn? Und dann, ne, dann kommt direkt die ganze Lebensgeschichte. Und wenn ich dann sage so, ich habe halt Morbus Crohn besiegt, dann ist meistens erstmal so, oh. Und das ist eine Bestätigung für mich, dass ich da was Richtiges mache und dass ich meine Passion da auch weiter bedienen möchte oder befriedigen möchte. Und das ist das einzige Ziel. Also versuchen, das Leben so zu leben, wie es gut und schön ist und versuchen, Gutes beizutragen und so wenig mich wie möglich mit Negativen zu belasten, wenn ich es vermeiden kann.
Ja, also du und ich, wir beiden arbeiten ja im Grunde in derselben auf dieselbe Art und Weise und es ist sehr, sehr erfüllend. Warum ist es erfüllend? Weil wir so viel positives Feedback bekommen. Also auch wenn man unter meinem Instagram- oder Facebook-Account diese Hate Speeches sieht, ich schaue auf Facebook schon gar nicht mehr, weil es so schlimm ist, so bodenlos schlimm, muss ich zugeben, dass es praktisch nie jemanden gibt, der mir sowas als direkte Message schon mal schreibt oder als E-Mail schon gleich gar nicht. Ich bekomme aber dafür jeden Tag zahlreiche E-Mails von Leuten, die sagen, wie gut es ihnen geht, wie sehr sie ihre Gesundheit zurückbekommen haben. Aber auch von wegen Psyche, doch rotes Fleisch tut auch der Psyche unheimlich gut. Und die Leute auch also dadurch auch wirklich aufklaren und aufhellen. Und das ist unser Antrieb, dass wir eben einfach den Menschen helfen und wir glauben, es ist nicht zu Ende. Nico Rittenau hat gerade letzte Woche sich geoutet vom Veganer zum Fleischesser. Das ist einfach nicht aufzuhalten. Die Veganer bekommen immer mehr Nährstoffmängel und die Leute müssen sich jetzt eigentlich langsam mal im Klaren darüber werden, wie wertvoll Fleisch ist, ja.
Ja, der Nico Rittenau ist natürlich ein gutes Beispiel. Haben wir auch ganz oft im Programm, dass die Leute dann plötzlich von jahrelang vegan oder plant-based dann sagen so, Mensch, ich habe jetzt wieder Energie, ich fühle mich plötzlich wohler, die nehmen von alleine zu. Ne? Also wir empfehlen jetzt gar nicht ich mache den Ernährungsteil, wir empfehlen da gar nicht explizit die Carnivore-Ernährung, sondern halt ja, sehr animal-based, aber leicht verdaulich, nährstoffreich. Kommst ja nicht vorbei in den tierischen Lebensmitteln, ne? Deswegen, ja. Aber ja, ja, das ist, Ja, ich trage das auch in die Welt. Also ich hatte letztens im Zug in England eine Begegnung. Der junge Mann wusste gar nicht, was ich mache oder wer ich bin oder dass ich ein Buch über die Carnivore-Ernährung geschrieben habe und sagte im Gespräch zu mir, er würde gern bald mal die Carnivore-Ernährung ausprobieren. Und ich so, ja, dann bist du ja bei mir richtig. Ja, wieso? Ich sage, ich habe ein Buch geschrieben. Genau, er musste eh gleich wieder aussteigen. Aber er wurde nämlich gerade vorher mit der Zöliakie diagnostiziert. Und was ich ihm noch mit auf den Weg gegeben habe, bevor er rausflüchtete aus dem Zug, um nicht mit weiterfahren zu müssen, war halt, dass ich gesagt habe, alles, was du nicht seit Geburt an mitgegeben bekommen hast, sondern was sich jetzt erst im Leben verändert hat, kannst du auch wieder rückgängig machen. Und da war der so dankbar für, dass ich ihm das als Aussicht mitgegeben habe, weil der Arzt natürlich auch gesagt hat, Zöliakie für immer. Mhm. Ne? Also ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass er in Zukunft irgendwann wieder jeden Tag morgens Brot, mittags, Pizza, abends Nudeln essen sollte oder könnte, ja, aber zumindest muss man nicht in dieser permanenten Angst leben, da irgendwas kontaminiert mit Gluten ist, wenn man sich wieder halbwegs rehabilitiert hat, ne, oder so gesundet ist auf jeden Fall. Mhm. Ja, deswegen.
Ja, genau. In dem Sinne machen wir einfach weiter so.
Genau.
Und danke euch fürs Zuhören. Der Claire wünscht mir eine gute Reise ab morgen in Portugal. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja. Ne? Danke, dass ich dabei sein durfte. Und genau, bis hoffentlich nicht erst wieder in 3 Jahren.
Genau, genau.
Danke.
Okay. Hm? Ciao.
Tschüss.
Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.